Crazy Sexy Wechseljahre, der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Das Thema lautet heute weibliche Harmoniesucht, raus aus dem Gefallenwollen. Dazu habe ich mir eine Frau eingeladen, die sich seit Jahrzehnten damit beschäftigt, wie Kommunikation gelingen kann. In ihren Vorträgen und Workshops entführt sie die Teilnehmerinnen in die Welt von Herz und Hirn und sinniert mit ihnen über Führung und Selbstführung, Verbundenheit, Empathie und Konfliktlösung. Ihr Ziel? Eine Welt, die geprägt ist von Klarheit und Wertschätzung. Dabei schöpft sie aus tiefem Wissen aus ihrem Wirken als Führungscoach, Beraterin und Moderatorin und aus ihrer Erfahrung als Unternehmerin und sechsfache Mutter. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Dr. Karin Uphoff.
Ich freue mich auch sehr, Gela.
Liebe Karin, was mich aus deiner beeindruckenden Vita ja so direkt anspringt, wenn wir über das Thema Harmoniesucht sprechen wollen, sind deine sechs Kinder. Inzwischen sind sie ja alle erwachsen und ausgezogen. Aber wenn du zurückdenkst, wie harmonisch war es früher bei euch zu Hause?
Ja, so harmonisch wie sechs Kinder, die in 10 Jahren geboren sind, miteinander sein können. Also es sind immer die Fetzen geflogen. Und ich glaube, das war auch eine gute Ausgangsbasis für alle, sich wirklich eine Streitkultur auch anzugewöhnen. Das ist, als sie kleiner war, natürlich nicht, also ist auch eskaliert und war nicht immer nur vorbildlich in der Streitform. Nur wenn ich heute so gucke, sie sind alle so, dass sie sich mit dem Leben auseinandersetzen, dass sie bereit sind zuzuhören, wenn andere andere Meinung haben und auch heute noch alle sehr engen Kontakt haben und sich regelmäßig treffen.
Und würdest du das als harmonisch bezeichnen, wie das früher bei euch war? Oder was ist Harmonie überhaupt, wenn man so wirklich das Familienleben als Plattform mal nimmt?
Das ist spannend, dahin zu gucken, was wir heute unter Harmonie verstehen. Also Harmonie ist, wenn man es mal aus dem Musikalischen nimmt, da sind unterschiedliche Töne und die werden zu etwas Ganzem durch ihre Unterschiedlichkeit. Also sozusagen Integration von Unterschiedlichem. Heute sehen wir Harmonie ja eher als sozusagen das Fehlen von Unterschiedlichkeit. Und da entsteht auch das Problem. Und wenn ich so in dem ursprünglichen Sinn sehe, würde ich sagen, unsere Kinder sind sehr unterschiedlich und haben so ihren jeweiligen Ton finden müssen mit der Zeit. Und wir Eltern waren dann auch Begleiter, Begleiterinnen, diese Töne zu etwas zu bringen, dass es dann in den Einklang kommen kann, in aller Unterschiedlichkeit.
Also es muss für die Harmonie, wenn man in der Welt der Musik bleibt, nicht unbedingt der Vivaldi sein. Das kann auch ein gutes Jazzstück sein, wo man den Eindruck hat, es passt eigentlich nie so richtig zusammen und trotzdem ist es harmonisch.
Total. Also schön, wie du das so ausführst, denn genau dieses Musikstück oder das Genre für sich zu finden, als Person, als Gruppe, als Familie, das ist möglicherweise die größte Herausforderung. Und sich darüber zu einigen, will man jetzt Jazz spielen oder will man eine Oper haben? Da entsteht Streitkultur und die Möglichkeit, sich abzustimmen und zu gucken und vielleicht auch unterschiedliche Stücke zu spielen.
Also das ist schon mal die erste Anregung für heute, mal zu schauen, was will ich denn zu Hause für eine Musik unterlegt haben in meinem Alltag?
Ja, wenn unsere Familie ein Musikstück wäre, wie sähe das aus?
Schöne Frage. Man hat den Eindruck, dass für viele Frauen so typisch ist dieses Streben nach heiler Familienwelt, so oder auch im Kollegenkreis, also Streit vermeiden und so. Warum fühlen wir Frauen uns für dieses friedliche Miteinander irgendwie so scheinbar verantwortlich?
Ja, und friedliche Miteinander ist ja auch so in Anführungszeichen zu sehen, ne? Weil es ist ja letztendlich, nur um das schon mal so als kleinen Ausblick zu geben, entsteht ja viel Wut dadurch. Das gucken wir uns sicherlich später nochmal an. Also das nur so als kleine Vorbemerkung schon mal, dass es ja nicht nur Frieden ist, der dadurch entsteht. Ich denke, es ist noch sehr viel, also es gibt bestimmte Dinge, die man biologisch vielleicht begründen kann. Oder ist ja immer die Frage, ist das, was war zuerst da? Das können ja minimale Unterschiede gewesen sein. Definitiv ist es so, dass gesellschaftlich die liebe, nette Frau, das liebe, nette Mädchen immer noch stärker honoriert wird als das wilde Mädchen. Na, also wenn wir zum Beispiel in der Schule gucken, überwiegend haben inzwischen Mädchen die besten Abiturnoten. Und wenn man hinguckt, also ich bin viel mit Lehrkräften auch im Austausch, dann ist es häufig auch eher dieses fleißig lernen, nett sein, lieb sein, den Stoff erfüllen, die Anforderungen erfüllen und nicht aufbegehren dagegen. Das heißt, das wird da schon honoriert, es wird weiter im Studium honoriert. Und dann plötzlich kommen wir in eine Arbeitswelt, wo noch ganz andere Dinge eine Rolle spielen. Und wir nehmen dann aber unser Muster mit und versuchen auch da immer lieb und nett zu sein und alle zu integrieren. Ich überzeichne es jetzt mal so ein bisschen, aber von der Tendenz her eben.
Und ist denn, wenn wir nochmal bei dem Begriff der Harmonie bleiben und diesem Streben nach Harmonie, ist das nicht eigentlich was Schönes? Ist das nicht eigentlich was Positives? Weil wir haben ja so überzeichnet auch wirklich die weibliche Harmoniesucht. Ist es nicht was Positives, wenn man sagt, ich möchte, dass das so harmonisch ist um mich herum?
Definitiv, wenn wir es in der Unterschiedlichkeit, in der Kombination von Unterschiedlichkeit interpretieren. Das, wie wir das häufig sehen, ist so, dass praktisch alle denselben Ton spielen. Ne? Also, dass wenn die anderen einen Teil dieser Harmonie spielen, dass ich denke, oh, ich muss diesen Ton jetzt auch übernehmen. Also sagen wir mal, wenn man mehrstimmig singt und ich höre jetzt die erste Stimme und sage, oh, die erste Stimme singt ja so, dann muss ich das auch so singen, dann verliert es an Vielfalt, an Tiefe. Und darum geht es letztendlich. Ja, Harmonie ist was Großartiges, in der Freiheit so zu sein, wie ich bin. Die anderen sind so, wie sie sind und wir gucken halt, welches Musikstück wir spielen. Also wie können wir das Ganze in Bezug auf Werte, in Bezug auf das größere Ganze dann in Einklang bringen?
Wenn wir da jetzt vielleicht mal auf das Bild der in der Familie wechseln, auf den Alltag zu Hause, wo ist dann der Punkt, wo es anfängt, nicht mehr gut für mich als Frau zu sein? Wo fängt's an, dass es vielleicht auch gefährlich wird, wenn ich es lange zulasse? Oder wo sind die Punkte, wo wir hinschauen sollten?
Also wir werden praktisch damit groß, immer noch unsere eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Das ist auf der einen Seite, wenn wir als Gruppe funktionieren wollen, ist das ein wichtiges Element. Nur wenn es zu stark wird, dass ich immer die Bedürfnisse der anderen in den Vordergrund stelle und denke, naja, Hauptsache die anderen sind glücklich, dann entsteht irgendwann ein Defizit in mir. Also wenn ich das aus freien Stücken tue und sage, ich entscheide mich dafür und das ist mir ganz wichtig und ich habe andere Stellen, an denen ich mich auslebe, völlig in Ordnung. Was häufig zu beobachten ist, ist so dieses, ein bisschen, naja, Hauptsache den anderen geht's gut. Na, also ich denke, jede kann für sich das nachspüren, wo es sich gesund anfühlt und sagt, ja, ich mache das jetzt total gern, ich habe Lust, der anderen Person zu helfen. Oder wo es so ein bisschen komischem Ziehen in einem auch ist. So dieses, naja, gut, mache ich es halt. Und das Problem ist, dass das so Mini-Negativpunkte sind, die sich aber ansammeln. Und irgendwann entsteht so ein Groll. Und so ein ganz typischer Satz ist, und das kann jede für sich auch mal überprüfen, wo sie das vielleicht empfindet, so dieses, ich hätte mehr Dankbarkeit erwartet. Mhm. Na, also gerade wenn man dann für die Kinder ganz viel tut oder es ist ja egal, ob jetzt beruflich, viele haben ja im Beruflichen genau dieselbe Herausforderung. Sie machen ganz viel und dann machen die anderen oder reagieren nicht so, wie man es erwartet hat. Und dann kommt so ein leiser Groll, so ich opfer mich hier auf, ich tue alles. Und die anderen sehen das gar nicht. Ich möchte auch mal Wertschätzung haben. Wenn das Gefühl in einem ist, dann kann man ganz sicher gehen, da sind wir in die Harmoniefalle getappt.
Also ich kann mich gut erinnern, als meine Jungs im Teenageralter waren und das traf so ziemlich zusammen mit meiner, so heißesten Phase in den Wechseljahren. Da gingen mir zum einen viele Sachen unglaublich auf den Keks und ich glaube, meine Familie konnte mir das auch in vielen Dingen überhaupt gar nicht recht machen, egal was sie gemacht haben. Das war so, ich hatte immer das Gefühl, und wenn ich heute dran zurückdenke, fühlt sich das so surreal an, wo ich denke, wieso warst du so? Ich hatte immer das Gefühl, ich muss hier alles machen. Es hatte sich, glaube ich, äußerlich überhaupt gar nichts verändert. Aber es entweder kamen in mir Dinge hoch, oder ich war einfach so sensibel, dass ich angefangen habe, ein bisschen auszuteilen, mal vorsichtig gesagt.
Und das ist ganz typisch tatsächlich. Und das ist auch die große Chance für uns Frauen, spätestens dann. Also noch schöner, wenn wir es schon vorher schaffen. Aber ganz typisch ist, dass mit den Wechseljahren einhergehen ja auch so eine andere, also natürlich tut sich hormonell was, aber es ist auch so diese Haupt-Rush-Hour vorbei, dieses Aufbauen, Familie gründen, einen Job etablieren. Und dann kommt so, manche nennen es Midlife-Crisis. Ich finde, das ist eine ganz gesunde Reflexionsphase und natürlich mit einer erhöhten Sensibilität einhergehend, wenn man merkt, so das, wie das bisher war, manches will ich so nicht mehr. Ne? Also es ist, wir wachsen praktisch raus aus diesem, es gibt so dieses schöne Bild vom Hummer, wenn der wächst, dann macht er denn die Hülle ab und ist für eine Zeit ungeschützt, bis dann die größere Hülle nachgewachsen ist. Und so empfinde ich das in der Phase auch, gibt auch andere Phasen, aber gerade da, dass wir so merken, so den Panzer will ich jetzt loswerden, aber wie sieht der nächste Schritt aus? Wohin wachse ich denn? Oft ist es tatsächlich so, dass dann so berufliche Entwicklungen nochmal kommen, häufig auch eine Selbstständigkeit tatsächlich, dann nochmal so dieses sich selbst finden und dann tatsächlich merken, ich will das so nicht mehr.
Und ausgelöst, glaube ich, oftmals, oder bei mir zumindest und bei vielen, mit denen ich auch gesprochen habe, durch etwas, was tatsächlich erstmal körperlich bedingt ist, ne? So durch dieses Chaos in der Hormonwelt, was ja auch dazu führte oder führt, dass wir nicht mehr so viel Energie haben wie früher. Also uns so eine Zeit lang passiert das ja bei vielen Frauen in den Wechseljahren, dass einem nicht mehr alles so leicht von der Hand geht, ne? Dass wir nicht mehr auf 85 Baustellen gleichzeitig tanzen können und alles im Griff haben. Multitasking haben wir quasi erfunden. Und auf einmal hat man das Gefühl, das geht hier irgendwie nicht mehr. Ich will alles noch machen, aber es geht hier irgendwie nicht mehr. Also es fängt ja so körperlich an, was ich ganz spannend finde dann. Und natürlich löst das so eine Kaskade an Reflexionen ja aus, ne? Wenn man das zulässt und das kann halt dahin oder dahin oder dahin führen.
Ja, und also wirklich es auch als Chance sehen und es nicht wegdrücken oder nicht zu versuchen, dann in der Phase immer noch alles zu schaffen, weil es ist wirklich auch eine super Chance zu sagen, so was will ich denn im Leben? Ne? Also das ist ja, wenn wir so gucken, du hast ganz am Anfang gesagt, Klarheit, ne? Also was heißt denn Klarheit? Klarheit heißt einfach, dass ich mich mit meinen Bedürfnissen auseinandersetze, dass ich sie formuliere und dass ich bereit bin, auch Widerstand in Kauf zu nehmen. Also die anderen müssen mir keine Absolution erteilen. Spätestens an der Stelle wird es für uns Frauen oft schwierig, wenn die anderen sagen, was, du willst es abends weggehen? Und dann haben wir so das Gefühl, oh je, steht mir vielleicht nicht so. Aber dazu sagen, das ist völlig in Ordnung. Die anderen dürfen das anders finden. Und dann ist der nächste Schritt, dass die anderen ihre Bedürfnisse formulieren dürfen. Und die muss ich nicht teilen, nicht nachvollziehen können. Aber das Wichtige ist, dass wir die Bedürfnisse auf den Tisch legen, weil dann sind Lösungen möglich. Alles andere sind Erwartungen, Forderungen, Wünsche und da reagieren wir Menschen allergisch drauf. Nicht im ersten Schritt vielleicht. Also gerade bei uns Frauen, wir sind sehr, sehr leidensfähig in dem Punkt. Und Gott sei Dank kommt dann irgendwann ein Punkt, wo wir merken, nee, da darf was überdacht werden. Und deswegen wirklich die herzliche Einladung in der Phase, das anzugucken und nachzuspüren, vielleicht wirklich auch mal eine Auszeit zu nehmen für ein Wochenende und zu gucken, wo geht's denn weiterhin? Und dann zu sehen, wenn ich das dann in meinem Umkreis, ob jetzt beruflich oder privat formuliere, dass ich nicht so reingehe, so von wegen, und ich will das jetzt nicht mehr, das darf auch mal sein, ne? Nur wenn ich in die Klarheit komme, das ist für mich das, was ich möchte, dann kann ich es auch in aller Ruhe aussprechen. Ansonsten kommt so dieser Groll der ganzen Zeit mit hoch, dass man dann sagt, ich will auch mal, nie habe ich mein Recht, ne? Immer, also wenn solche Wörter, ja. Ne, das sind ja so Signalwörter, dass ich gerade sehr im Groll bin. Und da wirklich auch das anzunehmen, weil sonst, wenn wir es in der Phase wegdrücken, dann beobachte es, ohne jetzt ein Burnout-Expertin zu sein, aber die zu mir kommen, die sind an der Grenze dann zum Burnout, wenn das zu lange weggedrückt wird. Also wirklich auch es anzunehmen und als Chance zu sehen, wie möchte ich den Rest meines Lebens denn gestalten?
Und du sagst Burnout, das hat ja tatsächlich, wenn man sich so in diesen Groll hineinsteigert und gerade wenn man den vielleicht vorher nicht kannte, also ich glaube schon, ich bin jemand, der Harmonie wirklich sehr zu schätzen weiß und früher, glaube ich, auch so in diese Harmoniefalle getappt ist. Und ich glaube aber, es hat mir körperlich nichts ausgemacht. So, es waren so, ich glaube, ich war relativ kompromissbereit. Vielleicht kann man das so sagen. So. Und dann kam mit diesem Hormonchaos irgendwie so eine Zeit, wo ich dachte, nee, also man steigert sich ja da auch rein, ne? Und dann kann das ja auch wirklich körperliche Auswirkungen haben. Das kann ja zu erhöhtem Blutdruck und ich weiß nicht, zu was noch allem führen.
Absolut, ist ja so eine Wechselwirkung, ne? Mhm. Und gerade wenn wir vorher so leistungsfähig waren, ist ja die Gefahr, dass wir sagen, wir müssen das auch weiterhin bleiben. Ne? Also dieses milde mit uns umgehen und zugestehen, dann langsamer zu machen, finde ich schon eine große Herausforderung. Ne? Also weil man ja letztendlich auch viele Ebenen hat, auf denen man spielt und sich ja auch ein Stück weit darüber definiert hat, dass man das alles schafft. Ne? Also wenn ich jetzt bei mir gucke mit 6 Kindern, ich habe Unternehmen gegründet, ich habe verschiedenste Ehrenämter gehabt, das war Definition. Ich war leistungsfähig pur sozusagen, ne? Und ich habe das schon auch geschafft, weil ich sehr früh schon auch mein Ding gemacht habe und trotzdem mit den Kindern gegenüber zum Beispiel bin ich immer wieder in die Harmoniefalle getappt. Und in der Phase dann auch loszulassen, weil die Kinder gehen ja dann auch, das geht ja so einher mit, die Kinder fangen dann an, aus dem Haus zu gehen, je nachdem, weil man angefangen hat, Kinder zu kriegen und wann die Wechseljahre eben starten. Aber häufig ist das ja so eine zeitliche Ähnlichkeit und dann kommt das ja auch noch dazu, sich damit auseinanderzusetzen.
Mhm. Ich muss gerade dran denken, ich saß gestern in einem Coaching, was ich selber gegeben habe, mit meinen Coaches, die ich betreue, die Bücher schreiben. Und da war eine Frau dabei, eine Kundin von mir, Anfang 40, 2 Kinder im Teenageralter zu Hause. Und dann kam eines der Kinder reingetappt. Wir konnten es nicht sehen, aber es war offensichtlich da, weil sie schaute sofort dann zur Tür. Und er erzählte auch sofort los. Und sie machte dann Halt, Stopp und streckte wirklich so die Hand aus und erklärte ihm dann nochmal, er setzte dann noch 2-mal an, aber es war dann schon klar. Mama hat gezeigt, hier sind die Grenzen. Und ich fand das sehr, sehr klar. Ich fand das sehr, sehr beeindruckend, wirklich so, wie sie damit umgegangen ist. Ist das so ein Weg, das zu machen? Also wirklich so die eigenen Grenzen aufzuzeigen, sich das zu schaffen, den eigenen Freiraum zu schaffen?
Ja, also Grenzen setzen relativ gesehen, weil Grenzen können auch immer Menschen voneinander trennen. Ne? Also im Prinzip finde ich es noch einfacher, frühzeitig Regeln zu besprechen oder eben, wie gesagt, die Bedürfnisse und das, was mir wichtig ist, zu formulieren und mit der anderen Person dann auch Vereinbarungen zu treffen, wie wir uns daran halten. Das geht nicht sofort und das braucht eine Übung und das ist sicherlich so eine, wie du jetzt gerade sagst, wo man nochmal dran erinnert halt. Ne? Also wir haben da Vereinbarungen und jetzt ist meine Zeit und das ist ganz wichtig und zwar ohne schlechtes Gefühl. Das ist so wichtig dabei, dass wir dann nicht hinterher gehen und sagen, oh sorry, da war ich eben im Gespräch und natürlich bin ich immer für dich da. Das ist dann so die Gefahr, dass wir im Nachhinein nochmal dann versuchen, lieb und nett zu sein, sondern zu sagen, nee, vielleicht nochmal, dass wir es kurz durchgehen, was eben war. Wenn ich im Gespräch bin, ist mir wichtig, dass ich Ruhe habe. Also, und wie können wir zusammen dafür sorgen? Zum Beispiel, ist es einfacher für dich, wenn ich ein Schild draußen hinhänge, ich möchte nicht gestört werden? Oder irgendwie sowas, ne? Weil die anderen sind ja nicht drauf aus, uns zu schaden oder was doof zu machen. Sie wissen es halt nur in dem Moment nicht besser.
Und es ist ja auch eine Frage der Gewohnheit, ne? Du sagst, dass man sich nicht schlecht fühlt. Es ist ja so dieses schlechte Gewissen zu haben bei einem Verhalten, was ich halt jahrzehntelang mir antrainiert habe. Das kann ich ja auch nicht von heute auf morgen loslassen. Also es wäre schön, wenn es ginge so per Knopfdruck, aber es funktioniert ja in der Realität nicht.
Und wenn wir da mal den Vergleich zum Sport nehmen, wenn ich jetzt sage, ich bin noch nie gelaufen, weil ich möchte einen Marathon machen, würde ich nie von mir erwarten, dass ich morgen loslaufe und ein paar 40 Kilometer schaffe. Da würde ich immer sagen, ich nehme vielleicht einen Trainer, Trainerin, ich fange mit kleinen Etappen an, ich gucke, dass ich es probiere, reflektiere, Pause mache, wieder anfange. Ne? Und genau so ist es auch mit diesen Veränderungen. Wir haben dann so die Sehnsucht, wenn wir was erkannt haben, dass es doch bitte von jetzt auf gleich genau anders ist. Aber genau was du sagst, unsere die Glaubenssätze, die Gewohnheiten, die schwappen so schnell wieder in uns rein oder kommen zum Vorschein, wenn wir nicht aufpassen. Und da milde mit uns sein, zu sagen, ne, also vielleicht abends jeweils zu reflektieren, wie war es heute und gab es Situationen, die ich das nächste Mal anders machen möchte und so Stück für Stück und sich dann auch feiern für jedes Mal, wo es geklappt hat, damit dieses Gefühl sich auch stärker etabliert.
Die Erfolge, die eigenen Erfolge, ne? Die zulassen, die erstmal zulassen überhaupt, die zu sehen und sie dann, wie du sagst, auch zu feiern. Und aber da ist, haben wir natürlich die unsere Umgebung, ne? Unsere geliebten Menschen jetzt, wenn wir im Bild der Familie bleiben, um uns herum, die natürlich auch erstmal sagen, huch, was denn mit der jetzt los?
Und gleichzeitig erlebe ich es immer wieder, dass die längerfristig sehr dankbar dafür sind. Weil wir, wenn wir denen zu Pass sind, die merken ja auch, dass wir selber uns zurückstellen oder dass wie so ein Defizitkonto entsteht, auf das sie dann aber was zurückzahlen müssten eigentlich. Also es ist ja auch so eine Verklebung, die dadurch entstehen kann. Und wenn ich sehr deutlich mache, was für mich wichtig ist, dann gebe ich der anderen Person ja viel eher die Chance, sich daran zu orientieren oder etwas anders zu machen. Insbesondere dieses, ich mache es dann, aber ich drücke irgendwie aus, nur dir zuliebe. Also, wenn ich mich zurückerinnere, meine Mutter war genauso und ich habe es gehasst. Wenn sie so mit so einem Seufzer, na gut, dann mache ich das halt. Wo ich damals gespürt habe, ich glaube, deswegen war das sehr früh ein Thema für mich, dass ich gesagt habe, ich möchte meinen Kindern nicht das Gefühl geben, dass ich, na gut, ich mache es halt euretwegen und ich verzichte auf meine Sachen. Sondern so ganz klar darzustellen, das ist das, was ich brauche. Ich sehe was du brauchst und lass uns gucken, wie wir es gut zusammen hinkriegen.
Da fühlt sich das Gegenüber ja auch nicht gut, ne? Wenn da gesagt wird, ich mache das jetzt nur dir zuliebe. Da ist ja dann beim Gegenüber auch gleich das schlechte Gewissen impliziert.
Das ist so wie Rabattmarken kleben, ne? Ich klebe jetzt ein paar Rabattmarken und wenn das Heftchen voll ist, dann kriege ich ein Stück Liebe von den Kindern zurück.
Ja, genau.
Funktioniert nicht gut.
Ja, und auch in der Beziehung ja nicht gut, ne? Das ist ja auch so dieses, ich mache jetzt was für dich und dann machst du aber auch unbedingt was für mich. Also ja. Wenn ich das schon sagen muss, schon formulieren muss, dann ist ja eh schon Kommunikationsbedarf, würde ich mal vorsichtig sagen.
Also die Herausforderung für uns ist ja auch, wenn man die positive Psychologie anguckt, dann ist ja eins unserer Grundbedürfnisse die Verbundenheit mit anderen Menschen. Und das wird dann, also es könnte ja sowas wie Harmonie sein. Ne? Wir haben aber ein zweites Grundbedürfnis und das ist die Chance zu bekommen, über uns selbst hinauszuwachsen. Das heißt Freiheit. Ne? Also in uns selber ist ja so eine Range sozusagen zwischen Sicherheit und Freiheit, was wir für uns selber einfach auch ausloten müssen, wo mache ich so den Schieberegler dahin.
Und was sich verändern kann im Laufe des Lebens.
Absolut. Definitiv. Es kommen ja viele Punkte rein, die dann diesen Schieberegler sozusagen beeinflussen. Das, was ich ganz, ganz wichtig finde, und das habe ich von der US-amerikanischen Angst- und Schamforscherin Brené Brown, die ich sehr schätze, dass sie gesagt hat, dass wir haben eine Sehnsucht nach Verbundenheit und wir haben das Gefühl, das Gegenteil von Verbundenheit ist nicht verbunden sein. Aber das Gegenteil von Verbundenheit ist Anpassung. Das heißt, wenn wir uns anpassen können, begegnen wir uns nicht wirklich mit sozusagen von Herz zu Herz, sondern wir haben ja irgendeine Wappnung, irgendeine Grundhaltung, wo wir nicht in der Ehrlichkeit, in der Offenheit sind mit uns selber. Heißt nicht immer den anderen gegenüber, dass wir nicht klar sind. Das heißt, diese Anpassung verhindert tatsächlich echte Verbundenheit. Und das finde ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt für sich selber auch zu sehen. Auch mit Kindern, mit dem Partner, auch im Beruflichen. Ne, in dem Moment, wo ich klar bin, wo mein Gegenüber klar ist und wir kommen in dieser Form in die Harmonie, in die Schwingung, ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich mir Verbundenheit wünsche und deswegen das tue, was die andere Person will.
Das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Brené Brown, die spricht ja auch über viel über Verletzlichkeit.
Genau,
das
Verletzlichkeit
ist ja dann so
macht stark.
Der nächste Punkt, der dann kommt, weil wenn ich mich jetzt, wenn ich das vorher nicht geübt habe, nicht gewohnt bin, wenn ich mich jetzt in einer Beziehung, in der Familie, mit Freundinnen, Freunden, den Kolleginnen, Kollegen um mich herum, wenn ich mich jetzt auf einmal öffne und mich so zeige, wie ich mich jetzt gerade zeigen möchte, mich aber so noch nie gezeigt habe, mache ich mich ja erstmal angreifbar.
Ja und nein. Also ich gehe in die Verletzlichkeit und ganz klar, da schon mal so vorweggeschoben, es geht nicht darum, dass ich jetzt allen erzähle, wie schlecht es mir geht. Das ist nicht Verletzlichkeit. Verletzlichkeit ist, dass ich gefühlsmäßig, also dass ich in eine Grundhaltung komme von ich bin genug. Und das, was ich tue, das kann anderen gefallen oder nicht gefallen. Das kann auch mir selber gefallen oder nicht gefallen. Das bin aber nicht ich. Also diese Trennung von ich bin das und ich tue das. Das ist auch nochmal eine ganz wichtige Lernerfahrung in der inneren Haltung. Ich bin genug und dann kann ich auch teilen, was ich tue. Und dann kann jemand anders auch sagen, da bin ich nicht mit einverstanden. Dann trifft mich das aber, dann beschämt mich das nicht. Also wenn ich mich selber und das, was ich tue, in eins packe, dann werde ich ja in dem Moment, wo jemand das, was ich tue, ablehnt, fühle ich mich ja als Mensch abgelehnt. Und die Kaskade, die wir in uns haben, ist, ich bin als Mensch abgelehnt. Ich gehöre nicht zur Gruppe. Wenn ich nicht zur Gruppe gehöre, bin ich alleine, dann muss ich sterben. Und deswegen ist das auch so ein starker Schmerz oder auch so eine starke Sehnsucht, das zu vermeiden. Und rauskommen können wir, indem wir wirklich uns immer wieder üben, das, was ich bin, also ich als Person und das, was ich tue, als zwei getrennte Dinge zu sehen. Und übrigens auch bei unserem Gegenüber. Wenn unsere Kinder oder Partner oder Kollegen, Kolleginnen etwas tun, dass ich nicht sage, du bist doof, jetzt mal ein bisschen platt gesagt, sondern zu sehen, wir sind weiterhin, also wir stellen uns gedanklich Schulter an Schulter nebeneinander und gucken zusammen auf das, wo wir nicht einer Meinung sind. Wir bleiben also von Mensch zu Mensch verbunden und können unterschiedliche Meinung haben.
Also so wirklich ein sachliches, ganz sachliches Gespräch, wo die Gefühle dann möglichst außen vor gelassen werden.
Ich kann schon Gefühle äußern, wobei es dann eben wichtig ist, dass ich Gefühle äußere und nicht Vorwürfe mache. Also Gefühle gibt es nicht so viel. Es gibt Ärger, Wut, Liebe, Trauer, Ekel vielleicht noch. Was wir aber machen ist, wir sagen, ich bin enttäuscht. Das ist kein Gefühl, das ist ein Vorwurf. Ich bin gestresst. Oder ich hatte was anderes erwartet. Lauter solche Sachen. Wenn wir aber sagen, pass auf, das und das, du bist gerade rein, wenn wir das Beispiel von eben nehmen, wir haben vereinbart, wenn die Tür zu ist, kommt niemand rein, du bist eben reingekommen. Wertfrei erstmal beschreiben. Es kommt so aus der gewaltfreien Kommunikation. Und dann kann ich schon sagen, und das ärgert mich. Also nicht, ich bin enttäuscht, weil das ist... Merkst du den Unterschied?
Das ist enttäuscht sein, ich habe was anderes erwartet. Genau. Ich habe gedacht, du hast das schon eher kapiert.
Genau.
Oder du nimmst mehr Rücksicht auf mich
genau,
oder so.
Genau, ich kann sagen, das ärgert mich und ich finde es auch wichtig, dass wir das sagen, weil wenn ich mich ärgere, strahle ich sowieso aus. Wenn ich aber so tue, das ist ja auch dann wieder so, was wir gerne machen, so ich ärgere mich, aber ich... versuch's runterzuschlucken und bin ganz lieb. Aber die andere Person merkt doch was nicht stimmt. Und diese Dissonanz, die macht für alle Seiten Stress. Das ist zum Beispiel auch für kleine Kinder ganz schwierig. Die haben auch eine hohe Sensibilität dafür. Und wenn ich jetzt so tue, als würde es mich nicht ärgern, strahle das aber aus, dann entsteht ja eine Fehlmeldung irgendwie. Oder das Gegenüber hat das Gefühl, irgendwie nehme ich hier was nicht richtig wahr, da passt was nicht. Und deswegen halte ich das für ganz wichtig, schon also nicht zu brüllen, das ärgert mich, sondern zu formulieren. Die Situation, das ärgert mich. Mein Bedürfnis ist, in Ruhe zu arbeiten. Wie können wir das künftig zusammen hinbekommen?
Mhm. Mhm. Also du sagst, so vorsichtig und Stück für Stück probieren, also sich erstmal einmal selber klar werden. Also dieses, ich nehme wahr, dass sich da bei mir etwas ändert, dass es da Dinge in meinem Verhalten gibt, wo ich sage, huch, das ist irgendwie, das möchte ich so nicht mehr haben, das möchte ich in der Zukunft anders haben. Dann muss ich also reflektieren, wie möchte ich es denn haben? Was ist denn das, was mich eigentlich stört? Und vor allem wahrscheinlich, was ist das, was ich selber ändern kann, woran ich selber arbeiten kann? Und dann suche ich mir dann, also mit wem spreche ich dann drüber? Das sind ja auch so Themen, da wird auch nicht viel drüber gesprochen, hat man den Eindruck, ne? Das ist ja irgendwie auch so ein Tabu, so dieses, ich fühle mich nicht wohl, da ist irgendwie was, das ist anders, wir können gar nicht mehr reden zu Hause oder.
Ja, und das ist bei Frauen dann auch so das Gefühl, ich werde jetzt egoistisch, ne? Also.
Oh ja.
Und dafür sich zu sagen, nein, ich werde, ich nehme einfach Rücksicht auf mich selbst oder ich gehe in meine innere Kraft und selbstfürsorglich vielleicht als Wort daneben zu setzen. Nicht, ich bin egoistisch, sondern ich bin selbstfürsorglich und mit dem Hintergrund, wenn es mir selber gut geht, dann geht es auch den anderen gut. andersrum, wenn ich genervt bin, gestresst, egal in welchem Setting, als Partnerin, als Mutter, als Mitarbeiterin oder Chefin, ich strahle das doch aus. Dann sind alle anderen gestresst. Ne? Und ich denke, wir alle kennen Menschen oder können uns in so Situationen reinversetzen, wenn jemand so ganz klar ist, unaufgeregt, also nicht wütend klar oder dafür kämpfend, sondern so, das ist die Ausgangssituation. Und dann, das finde ich ein wichtiger Punkt, dann die Frage stellen, wie kriegen wir es zusammen hin? Es geht nicht darum, im nächsten Schritt zu sagen, und deswegen möchte ich, dass du jetzt nie wieder in das Zimmer kommst. Das ist dann wieder diktatorisch sozusagen, sondern zu sagen, wie können wir zusammen dafür Sorge tragen, dass es anders wird? Und das ist ja der Punkt, weil du eben sagtest, so Kompromisse. Ja, also Kompromisse ist eine heikle Sache. Kompromisse sind dann gut, wenn die Bedürfnisse offen dargelegt sind. Ich will mal ein Beispiel nennen. Also Urlaub ist ein häufiges Thema, worüber diskutiert wird. So, jetzt sage ich, ich will nach Frankreich. Dann sagt mein Partner, ich möchte aber nach Österreich. So ein Kompromiss wäre, wir fahren in Elsass, liegt in der Mitte. Ja. Ist jemand glücklich damit? Nee. Aber das ist jetzt, also ein bisschen überzeichnet, ne? Aber das ist das, wie wir es häufig machen. Wichtig ist in dem Fall, dass wir so lange reden, bis allen Beteiligten klar ist, was wünschen die Einzelnen sich. Also dass ich jetzt sage, ich will Strand und schönes Wetter und schwimmen können und was weiß ich, die Sachen. Und mein Partner könnte dann sagen, ja, aber ich will Berge und Höhe und so. Und dann können wir überlegen, wo gibt es irgendwas, wo sich das kombinieren lässt? Beispielsweise Korsika. Ne? Also jetzt mal so als kleines Beispiel. Es werden nochmal ganz andere Lösungen möglich. Und das zeigt sich auch in allen Bereichen, ob beruflich oder privat. In dem Moment, wo wir nicht in Lösungen und in Forderungen denken, sondern erstmal sagen, so, das ist mir wichtig. Erzähl mal, was ist dir denn wichtig? Und finden wir irgendwo einen Konsens, merken wir, dass wir oft gar nicht weit voneinander entfernt sind.
Ja, oder was ich ja auch finde, was man in solchen Gesprächen auch manchmal merkt, ist, dass einem das, was man vorher dachte, gar nicht so wichtig ist. Dass es das vielleicht beim Urlaub dann auch wirklich das Schönste überhaupt ist, dass man zusammen ist und Zeit füreinander hat. Und dann sagt, okay, dann brauche ich vielleicht diesmal auch den Strand gar nicht.
Absolut.
Und kann mich aber dann auch drauf einlassen, weil wir drüber gesprochen haben.
Wunderbar, genau. Weil wir Menschen sind dazu veranlagt, die Bedürfnisse anderer Menschen erfüllen zu wollen. Wenn es Bedürfnisse sind und nicht Erwartungen. Und wenn ich höre, meinem Partner ist das ganz wichtig und ich sehe sein Strahlen in den Augen, wenn er von dem Bergsee spricht, dann kann ich sagen, Mensch, lass es uns machen. Dann mache ich es aber, weil ich es will und dann werde ich mit einer ganz anderen Grundhaltung reingehen, als wenn ich sage, okay, schon wieder Berge, dann eben gut. Na, dann, also tue ich weder mir noch dem anderen einen Gefallen und weiß ja auch gar nicht, was ich will.
Also Kommunikation, wie immer, wir sind immer wieder bei der Kommunikation, ist das Wichtigste überhaupt.
Und eben Empathie insofern, dem anderen, der anderen Person zuzugestehen, Dinge anders zu sehen und zuzuhören und nicht zu werten. Also die Klarheit hatten wir eben schon. Dann so das Wohlwollen, dass die andere Person das ihr Bestmögliche tut und keinem schaden will, nicht irgendwas tut, um mir zu schaden, sondern aus einem eigenen Bedürfnis heraus. Und dann im dritten Schritt eben in die Neugier zu gehen und zu sagen, erzähl mir doch, wie geht's dir damit? Was wünschst du dir? Was ist so dein Bedürfnis? Welche Sehnsüchte hast du? Und dann kommen wir darüber ins Gespräch. Und ganz häufig ist es, dass wirklich nochmal andere Wege möglich werden, als eben das, was wir immer schon gemacht haben.
Du gibst ja auch Workshops in Firmen oder auch mit unterschiedlichen Menschen, Führungskräften aus unterschiedlichen Firmen, wenn die so zusammenkommen. Und das kommt sicherlich ja auch mal dieses Thema der Harmonie, jetzt wenn ich an Führungskräfte denke, die dann irgendwie Teams haben und so, auf den Tisch. Wie gut tut es den Teilnehmern, dann darüber zu reden? Was kommt da in so einer Runde auf den Tisch?
Mega, also total. Das ist, also gerade bei Frauen ist es häufig so, dass sie das Gefühl haben, bereiter sind, drüber zu sprechen, jetzt so aus meiner Erfahrung. Und wenn sie drüber sprechen, sie haben vorher eher sich gewappnet und haben so gedacht, ich bin die Einzige, die damit ein Problem hat. Also, nach außen wirken wir ja alle sehr, kriegen wir alles hin, ne? Ist ja alles so. Genau. Und nach innen denken wir, oh, bloß niemandem davon erzählen, wer, also ich bin ja bestimmt die Einzige, die damit zu strugglen hat. Und das ist wirklich das Erleben und das ist fast das Wichtigste bei diesem Zusammenkommen, bei diesen Trainings, Workshops, Coachings, was auch immer, dieses Gefühl, den anderen geht's genauso. Und in dem Moment, wo wir davon erzählen können, das ist so ein bisschen wie mit Vampiren, die sind nur im Dunkeln wirksam. In dem Moment, wo das Licht drankommt und ich in die Verletzlichkeit gehe, da haben wir das, und sage, guck mal, das ist meine Herausforderung. Kennst du das auch? Merkt mal richtig, wie, und die andere Person sagt, oh, I feel you. Gut, dass du es erzählst. Ich dachte nur, ich hätte das Problem. Und dann löst sich das auf. Dann zerfällt diese Angst nicht zu genügen.
Es ist ja auch eine Form der Verbundenheit, ne? Dann zu sehen, ich bin mit diesem Thema nicht alleine.
Ja, wo wir uns eben nicht anpassen, ne? Wo wir nicht so tun, als wären wir perfekt. Dieser Punkt, perfekt sein wollen, ist bei uns Frauen ja ganz tief verankert. Und diese Angst, nicht perfekt zu sein. Und da nehme ich nochmal Brené Brown rein, die sagt, also wir alle haben ja diesen Angst- und Schampunkt. Das ist das, was uns befähigt hat dazu gebracht hat, in der Gruppe zu funktionieren. Wenn dieser Angst- und Schampunkt gestört ist, das ist dann bei Psychopathen zum Beispiel der Fall, also dann haben wir kein Gruppengefühl. Das heißt, grundsätzlich ist das was, was uns als Menschheit weitergebracht hat. Und das Interessante ist, zu gucken, was sind denn die Hauptangst- und Schampunkte? Und da gibt es natürlich ganz viele Grautöne, aber wenn man jetzt mal so ein bisschen exemplarisch Männer, Frauen unterscheidet, und sie hat das weltweit in großen Feldstudien untersucht, ist die Tendenz bei Männern der Angst- und Schampunkt eher nicht stark genug zu sein. Und bei uns Frauen, wir haben zwei Punkte. Das eine ist, nicht perfekt genug zu sein und das ist aber noch ein bisschen weiter, nicht natürlicherweise perfekt zu sein. Und also wenn wir so Werbung angucken, ne, so die junge Mutter, die mit ihren drei Kindern in selbstgenähten Klamotten über die selbst angepflanzten Äcker hüpft und dabei ihr Unternehmen leitet. Ne, also dieses, wir schaffen alles und bitte nicht drüber sich beklagen, ne, einfach machen. Und so verhalten wir uns tatsächlich dann auch oft und haben Angst, die anderen könnten entdecken, dass wir nicht so perfekt sind, und wenn wir nicht perfekt sind, gehören wir nicht zur Gruppe, müssen wir sterben. Also ein bisschen so diese Kaskade. Und in dem Moment, und Verletzlichkeit heißt, dass wir uns nicht mehr wappnen und eine Rolle spielen, sondern sagen, also uns in diese Grundhaltung des Ich Bin, ne, zu begeben und dann auch schon zu gucken, mit wem teile ich das. Das geht jetzt nicht darum, das mit jeder Person zu teilen, sondern in so einem Setting zum Beispiel dann das zu formulieren, und damit wage ich mich ein Stück raus. Ich biete sozusagen etwas an, einen Gedanken, und mache mich damit verletzlich. Und das ist die einzige Chance, in Verbundenheit zu kommen. Wenn ich das nicht tue, mich weiter wappne, werde ich nie mich mit Menschen verbunden fühlen.
Ist das nicht auch eine unglaublich große Chance für Frauen als in Führungspositionen, wenn ich das schaffe, mich so zu öffnen, da so ehrlich reinzugehen, mich auch verletzlich zu zeigen, zeige ich mich ja auch wirklich als Teil dieser Gruppe. Und das klingt für mich so, als wenn das ein unglaublich großes Potenzial für diese Gruppe insgesamt birgt.
Definitiv. Also gerade dieses ich habe nicht das Bedürfnis, also, oder wenn ich loslasse, davon perfekt sein zu wollen, und teile mehr meine Gedanken, das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Schritt dahin. Gerade als Führungskraft oder in vielen anderen Situationen denken wir, ich muss ganz zum Schluss mit etwas rauskommen, was dann die Lösung ist. Und wenn ich aber ganz früh schon beginne, zum Beispiel als Führungskraft, sage, Mensch, wir haben jetzt die Situation, einerseits so und so, andererseits so oder so, oder ich habe die Befürchtung, dass, also teile diese Gedanken, dann zeige ich mich als Mensch, ich teile, was in mir vorgeht, und ich kann die Intelligenz der Gruppe nutzen, weil vielleicht ist jemand dabei und sagt, Mensch, ja, das habe ich auch schon gedacht, und dann war der Gedanke. Und diese Öffnung, also diese Beteiligung reinzubringen, das ist ein Stück, also ich mache mich natürlich verletzlich, weil ich ja nicht nur die Lösung und nicht nur die tolle Große bin, sondern das bringt genau diese Stärke und diese Energie in eine Gruppe. Bisschen aufpassen müssen wir dabei, Es gibt Studien über die Führungsverhalten von Frauen und Männern. Und die Frauen sind deutlich teamorientierter, machen das schon viel stärker, dass sie das Team mitnehmen. Eine Gefahr lauert dabei nämlich wieder die Harmoniefalle, dass ich es immer on top mache. Dass ich also, Studien zeigen, dass diese Care-Arbeit um das Team, mit denen mehr zu sprechen, sie einzubeziehen, dass das zeitmäßig oft obendrauf kommt, dass ich also meinen regulären Job mache und dann kümmere ich mich ums Team. Und da kommt dann wieder so die Gefahr der Erschöpfung rein. Also auch da zu sehen, das ist Teil meiner Führungsarbeit und ich mache es in der Zeit meiner Führungsarbeit.
Vielleicht ist das ja auch etwas, was so für so eine Übergangsphase, und wir sprechen ja nicht jetzt nur über oder für Führungsfrauen, sondern wir sind ja alle in verschiedenen Gemeinschaften. Das kann ja auch die Volleyballmannschaft sein oder irgendwas, wo ich mich ehrenamtlich engagiere oder so. Dass es für den Übergang so on top kommt, weil ich es ja irgendwie auch für mich erstmal übe und trainiere, überhaupt in so einen Modus des mich zeigens, wie ich bin, zu kommen. Und irgendwann, wenn ich das schaffe, geht mir das doch aber wahrscheinlich eh in Fleisch und Blut über und dann bin ich einfach nur noch.
Absolut. Und das ist aber ja eine bewusste Entscheidung. Das heißt, ich reflektiere das ja und sehe, okay, die klare Entscheidung dafür zu sagen, ich investiere jetzt ein Stück mehr Zeit. Nicht dieses, ich mache es aus schlechtem Gewissen, nur weil ich meine, es gehört dazu oder weil ich es machen muss. Also diese Grundhaltung dabei ist das Allentscheidende. Und klar, letztendlich sind wir Frauen immer in irgendeiner Führungsposition, ne? Also oder
eben auch in der Familie.
Egal wo, immer. Ne? Also in jedem Setting ist ja jede Person mal Führung auf Zeit sozusagen, ne? Und selbst wenn es keine, also muss man jetzt noch nicht mal Führung sein, aber in jeder Kommunikationsprozess. In jedem Kommunikationsprozess bin ich gefragt in dieser Form. Das Führung ist jetzt so ein bisschen nochmal, da wird es sichtbarer. Nur letztendlich geht es in jeder, bei jedem Punkt darum.
Ja, in jedem Projekt, egal wo ich stehe, ich habe ja immer mit anderen Menschen zu tun und möchte da etwas bewegen, möchte irgendetwas weiterbringen, irgendwas erledigen, irgendwas fertigstellen, irgendwas auch gut machen, mit Erfolg machen.
Ja. Und du sagtest eben schon so, dieser zwischen Sicherheit und Freiheit, das kann sich verändern. Das definitiv verändert sich das. Und gerade in der Zeit der Wechseljahre verändert sich vieles oft Richtung Freiheit. Und da eben zu sagen, so jetzt nochmal durchatmen und wirklich diese, was wir eben schon sagten, Zeit nehmen, um nochmal neu zu sortieren, wo das ist. Und durchaus auch Gruppen suchen, andere, eine Sparringspartnerin, wie auch immer suchen, mit der ich das durchspreche, damit ich es für mich auch immer wieder reflektieren kann, darüber sprechen kann, was wir hatten, damit es sich dann in mir auch wieder beruhigt.
Und da sollte ich schon wahrscheinlich auch gut hinschauen, wen ich mir da als erste Sparringspartnerin vielleicht suche. Weil auch bei sowas können ja Freundschaften dran zerbrechen.
Absolut. Also deswegen, Verletzlichkeit ist nicht mit seinen Gefühlen auf dem Tablett rumzulaufen und allen das zu zeigen, sondern sehr genau zu gucken, und das werden nur wenige Menschen sein, mit welchen Menschen möchte ich in diesen tiefen Austausch gehen und es ausprobieren. Manchmal gelingt es auch nicht und bei anderen gelingt es dann überraschend gut, weil sie eine ähnliche Sehnsucht haben und da eben ja auch so ein bisschen Erfahrung zu sammeln, wer passt zu mir. Manchmal ergibt es sich auch, dass man in der Phase auch seine Freundschaften nochmal neu überdenkt. Dass vieles, was bis dahin gut funktioniert hat, das heißt nicht, dass man sie nicht mehr haben muss, nur dass für diese tiefen oder neuen Sachen, dass wir dafür nochmal ein anderes Setting brauchen dann.
Vielleicht eine frühere Freundin, wo man den Eindruck hatte, man hat sich auseinandergelebt, weil jetzt stellt man vielleicht fest, dass die genau den Weg gegangen ist, wo man selbst vielleicht hin möchte.
Ja, zum Beispiel, ich erlebe es auch jetzt, ich mache ja verschiedenste Netzwerkveranstaltungen auch, wo Menschen zusammenkommen, also überwiegend ist es für Frauen eben und gerade auch in dem Alter, dass wirklich also es war jetzt gerade bei einem Workshop, dass zwei so dass das so resoniert hat in den Gesprächen, dass die einen gemeinsamen Urlaub vereinbart haben. Also wo finde ich Menschen, die eben auch begonnen haben, sich damit auseinanderzusetzen? Also das kann schon auch ein guter Ansatzpunkt zu sein. Ich suche mir nochmal andere Gruppen, in denen ich das dann auch entsprechend üben kann, reflektieren kann, weiterkomme.
Mhm. Du hast ja viel auch mit der jüngeren Generation zu tun, hast selbst ja auch erwachsene Töchter. Siehst du dort ein anderes Verhalten, was so diese Harmoniefalle angeht? Die sind ja schon ein bisschen anders sozialisiert, als das bei uns der Fall war. Siehst du Unterschiede?
Also es prägt sich anders aus, aber ich erlebe es schon häufig, dass das auch noch stark drinsteckt. Also ich glaube, dass sie eher beginnen, sich damit auseinanderzusetzen und zu reflektieren und dann sich auch daraus zu entwickeln. Es ist aber tatsächlich auch in der Generation noch, ich glaube, es verdünnt sich nur im Laufe der Zeit. Also es sind viele Glaubenssätze einfach immer noch da, die Kindheit prägen. Also wenn wir Kinderbücher angucken, wenn wir Geschichten lesen, es sind so viele alte Dinge noch im Umlauf. Bis das mal ganz rausgespült ist, das wird wahrscheinlich noch eine Zeit dauern.
Ja, dieses Gefallenwollen, ne, ist natürlich auch durch Social Media auf eine andere Art und Weise angeheizt, als das bei uns der Fall war. Und es ist ja auch in den Schulen sind ja immer Normen, die ich erfüllen muss oder soll, um dazuzugehören, um Lob und Anerkennung zu bekommen. Das prägt natürlich auch alles.
Ja, und nach wie vor ist das Bild der Frau noch lieb und nett. Also es wird noch viel damit verbunden und Mädchen werden für ihr Kleidchen gelobt, nicht dafür, dass sie den Baum hochgeklettert sind. Ich sag's jetzt mal so pauschal. Es ist trotzdem einfach, wenn man mal, meine Tochter hat selber zwei Töchter und achtet da sehr drauf. Es ist für mich eine ganz tolle Gesprächspartnerin, weil sie sich sehr stark damit auseinandersetzt. Und wir zusammen dann eben auch viel uns austauschen, um wirklich auch zu identifizieren, wo sind diese ganzen Punkte noch? Ne? Also wo werden Geschichten erzählt? Also wo es mir so deutlich wurde, meine eine Enkelin hat dann, also hat mit der anderen Oma sozusagen, also mit der Schwiegertochter meiner Tochter, Schwiegermutter meiner Tochter, macht die viel und dann haben wir uns unterhalten und dann sagte sie, ja, die andere Oma, die richtige Oma. Und richtige Oma hieß, also es war gar nicht wertend gemeint, sondern die eben kocht und backt und lieb und nett ist. Und da haben wir so gedacht, wir haben noch nie über die Großmutterrolle diskutiert oder gesprochen oder sonst was. Aber sie hat offensichtlich aus den Büchern, aus der Gesellschaft ein ganz klares Bild, was eine Oma ist. Jetzt nur mal stellvertretend, ne, für wie sehr solche Einflüsse dann uns doch prägen, unbewusst.
Ja, spannend. Und ich kann mir vorstellen, wir kennen uns ja auch ein bisschen, Karin, du bist dann eher so die Pippi-Langstrumpf-Oma und nicht die typische. Aber das finde ich auch einen sehr spannenden Impuls gerade, einen schönen Ansatz auch für unsere Hörerinnen, weil viele sind ja Mütter und viele sind aber auch schon Großmütter, auch da zu schauen, wie geht man denn mit den Töchtern und Enkeltöchtern um, ne? Also jetzt auch nicht nur mit den Mädchen, ne? Natürlich auch
absolut,
mit den Jungs.
Ja.
Aber ich glaube, auch da arbeitet ja so ein Automatismus in uns, den wir auch immer mal wieder aufbrechen dürfen und reflektieren dürfen. Na, ist das wirklich das, was ich weitergeben will, oder haben wir da auch den einen oder anderen Spruch übernommen?
Total. Es ist ganz, ganz hilfreich und eben aus eigener Erfahrung auch die eigene Oma-Rolle zu, ne? Also es ist ja auch nochmal sowas, wo man, ich bin immer gleichermaßen berufstätig gewesen und sehe mich jetzt konfrontiert mit Sprüchen wie, ach wie schön, jetzt hast du Enkelkinder, jetzt hast du wieder eine Aufgabe. Ja, also und das ist sowas, okay. Das muss ich tatsächlich erstmal veratmen.
Ja.
Also weil, also es ist noch ganz viel dieses Bild der Oma, die sich um die Kinder, die nie, also es ist ja wunderschön, sich um die Enkelkinder zu kümmern oder da Zeit für zu haben, nur dass sie nichts anderes hat im Leben. Ne? Also es spricht ja so daraus. Und ich finde, das ist was wir in dem Alter kommt, also wenn wir es geschafft haben, unsere Mutterrolle zu definieren, dann kommen wir nochmal in die nächste Herausforderung, weil wir auch wenig Vorbilder haben. Ne? Und Da eben auch zu gucken, wie schnell komme ich da auch wieder in diese Harmoniefalle. Ich denke, na ja, aber ich muss ja mich auch um die Enkelkinder kümmern, sozusagen, das wird ja auch erwartet, ne? Und auch da zu sehen, ist es das, was ich möchte?
Mhm. Ja, und das Werten da auch, ne, was du auch selber gerade gesagt hast, so das finde ich selber auch immer wieder herausfordernd, sich frei zu machen davon, andere Menschen, das Tun anderer Menschen irgendwie zu bewerten, statt einfach nur zu sagen, ach, das ist ja interessant. Und das dann wirklich auch so zu meinen, ja, und das, ja, so zu fühlen.
Ja, ja.
Also um damit einfach aufzumachen. Also ich finde so, für mich ist das immer mehr so ein Alter, in dem wir uns erlauben sollten, einfach uns frei zu machen von diesen ganzen überholten Konventionen.
Ja, und uns auch sehr uns selber sehr erleichtern damit, indem wir auch die Wertung rausnehmen. Ne? Also wenn ich werte, gleiche ich ja mit ab. Und wenn ich andere werte, werte ich immer auch mich selber und nehme das mit rein oder erzähle mir selber so Geschichten über mich. Und in dem Moment, wo ich mich darin übe und es vielleicht irgendwann noch mehr verinnerlichen kann, dieses, die andere Person macht was anders und ich gehe in die Neugier. Immer wieder dieses, erzähl mir, das ist ja spannend, du siehst das so ganz anders als ich. Erzähl mir, ich will davon erfahren. Ne, und da kommen wir dann in den Austausch, in die Verbundenheit. Und möglicherweise, manchmal fragt dann die andere zurück, ja, wenn du das so ganz anders siehst, wie ist das denn bei dir? Und dann können wir Erfahrungen teilen, Gedanken teilen. Wir müssen nicht auf einen Konsens kommen. Nur wir erweitern einfach unser Wissen und wir müssen uns nicht eben wappnen. Das heißt ja nicht dauernd vorsichtig sein, dass bloß niemand irgendwas gegen uns sagt oder sonst wie, ne? Sondern wir können völlig entspannt sein, weil die anderen können tun und lassen, was sie wollen. Es hat nichts mit mir zu tun.
Also dieses Streben nach Harmonie für sich selbst aufzubrechen, birgt ein unglaubliches Spektrum, oder? Also das Leben wird einfach so viel reicher.
Absolut. Und sag mal, an die Seite zu stellen, so dieses Gefühl der Menschheit, eine Menschheitsfamilie zu sein. Ne? Also Harmonie heißt ja, ich nehme ein paar Leute und mit denen bin ich irgendwie, versuche ich dann so das, oder gerade wenn ich Harmonie in die Harmoniesucht gehe, so dass das, und das exkludiert aber immer andere Menschen. Und wenn ich sage, also wir sind alles wirklich, also jede Person ist erstmal Mensch, was sie tut oder man kann unterschiedliche Meinungen, aber wir sind als Menschen alle verbunden, dann fühle ich mich zu jeder Zeit so ganz aufgehoben. Weil wenn ich, egal ob ich hier durch die Fußgängerzone gehe, ob ich alleine zu Hause sitze oder sonst was, ich weiß ja, es sind ganz viele andere Menschen da und wir sind von Herzen her verbunden, weil wir alle diese Sehnsucht haben. Und dann können wir gut in das Gespräch drüber gehen, ob wir unterschiedlicher oder derselben Meinung sind.
Und dann können wir uns überlegen, so, welches Musikstück wollen wir denn heute spielen, um genau, da den Bogen wieder zu spannen, und ja, zu sagen, hey, Jazz ist auch echt,
ja,
schön.
Ja, und mit welcher Gruppe in meinem Umfeld? Ich habe ja vielleicht unterschiedliche Instrumente. Zu Hause spiele ich von mir aus die Geige und die anderen spielen was anderes und irgendwo bin ich dann die Trommel. Und ne, also ich muss ja auch nicht überall dasselbe Musik denselben Ton machen, nur dasselbe Instrument spielen oder dasselbe Stück spielen. Es können ja ganz, also ich glaube, dass das die Vielfalt des Lebens dann auch ausmacht, so in uns zu merken, wir haben ja ganz unterschiedliche Töne und die müssen nicht mit allen zu jeder Zeit im Einklang sein, sondern dieser Ton passt da gut und der Ton passt woanders gut.
Von der Sicherheit in die Freiheit. Vielleicht, ja, ist das, was wir so abschließend nochmal mitgeben können.
Vielleicht, wenn ich, ja, bitte. Also Freiheit macht manchen Angst tatsächlich. Selbstwirksamkeit finde ich so. Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmtheit finde ich nochmal, gerade für uns Frauen, ein Wort, was für viele besser passt als Freiheit, weil Freiheit ist, also ist ein dehnbarer Begriff, aber so dieses zu merken, selbstbestimmt und selbstwirksam, das ist so kraftvoll.
Mhm. Ja, sich selbst verwirklichen auch, mhm, ne? So sich fragen, was möchte ich denn jetzt wirklich? Also jetzt ist mit den Wechseljahren ist dann auch wieder die Zeit, wo man sagen kann, so jetzt bin ich auch mal wieder dran und das nicht egoistisch gesehen, sondern
selbstfürsorglich und dann daraus wirklich auch eine neue Kraft zu ziehen. Diese Selbstwirksamkeit heißt ja, ich wirke auch und ich übernehme Verantwortung für Dinge und merke, wie neue Kraft entsteht.
Ein schönes Schlusswort, liebe Karin. Ich danke dir sehr herzlich für diese Stunde Gespräch, die mir vorkam wie 10 Minuten.
Ja, danke dir, war super.
Wir verlinken auch ein etwas zum Herunterladen, was man sich bei dir anschauen kann. Verrat uns noch mal kurz, was steckt dahinter?
Also es gibt eine kleine Übung, die heißt Mach doch, was du willst. Verrate ich jetzt nicht so viel drüber, aber dann kann man einfach, das ist so eine ganz kleine Übung, vielleicht eine halbe Stunde, wo man schon mal beginnen kann zu reflektieren. Und wem das gefällt, es gibt auch andere Selbstlernkurse jetzt so raus aus der Harmoniefalle oder anderes. Also einfach mal gucken, ob das von der Art passt und vielleicht ist das ein oder andere dabei.
Genau, schaut mal in die Shownotes, weil so gerade für den Anfang, wenn wir euch jetzt so ein bisschen angepiekst haben, eine kleine Anleitung zu haben, wie man da so losgehen kann, ist ja eigentlich immer ganz hilfreich.
Total, genau. Erstmal mit niedrigschwellig anfangen und dann kann man gucken, was zu einem passt. Ja.
Liebe Karin, vielen Dank fürs Hiersein, für das tolle Gespräch. Euch lieben Dank fürs Zuhören und ich sag mal, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, ciao.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.